Ja, meine Damen und Herren, ich soll anfangen. Dann begrüße ich Sie sehr herzlich hier heute zu unserer dritten Veranstaltung im Rahmen unserer Reihe hier Jour Fix Musik und Stadt. Der Landesmusikrat hat in diesem Jahr begonnen, sich mit gesellschaftlichen Themen, insbesondere was die Musik in der Stadt angeht, zu beschäftigen. Und wir sind sehr froh, dass unser kooptiertes Mitglied im Präsidium, Olaf Kretschmer, uns auch dazu überredet hat, heute hier einen Jour Fix stattfinden zu lassen. Denn wir treten dafür ein, Musik für alle. Das heißt, wir haben einen Anspruch, dass die Teilhabe an Musik wirklich allen ermöglicht wird. Und das bedeutet aber natürlich auch, dass wir uns nicht auf bestimmte musikalische Genres festlegen, wie es vielleicht lange Zeit der Fall war, sondern wirklich uns auch öffnen wollen, und zwar noch mehr, als es in den letzten Jahren der Fall war. Und insofern passen wir, glaube ich, heute hier ganz gut her, um sozusagen noch einen Schritt weiter zu gehen und uns auch Rat zu holen bei den verschiedenen Menschen, die heute hier fachkundig zu dem Thema mitdiskutieren wollen. Wo muss die Richtung hingehen, wo muss der Weg hingehen, was sind die großen Defizite für zum Beispiel die Popmusik und was könnte unsere Rolle dabei sein. In diesem Sinne begrüße ich Sie sehr herzlich und gebe weiter an meinen Co-Moderator, wir machen das zum ersten Mal in dieser Konstellation, Olaf Kretschmer.
Ja, schönen guten Abend. Das ist sozusagen auch eine Begegnungskonstellation, ganz unterschiedliche Akteure. Das ist für uns ja auch die Frage, was ist überhaupt populäre Musik in der Stadt? Was sind die Segmente? Wo gibt es da Konfliktlinien? Wo gibt es Überschneidungen? Wie kann man, sollte man so ein ganzes Segment neu organisieren? Was sind da die Potenziale? Was hat das Ganze mit dem Thema Bildung zu tun? Das wäre vielleicht schon mal, wollen wir damit anfangen oder in die Runde danach vorstellen? Das wäre vielleicht schon mal so ein bisschen der Übergang. Zu dir, Barbara Hornberger, Professorin Osnabrück, wird uns erklären, was es mit diesem Geheimnis auf sich hat, inwiefern vielleicht auch klassische Musik sowieso per se als bildend angesehen wurde und populäre Musik es aber damit so schwer hatte und man der Meinung war, Pop ist nicht bildend, sondern nur Vergnügen, nur Entertainment, braucht nicht gefördert zu werden.
Jetzt hat er schon den ganzen Vortrag vorweggenommen. Vielen Dank. Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier bin. Ich werde natürlich nicht so furchtbar viel über Berlin sagen können, aber dafür haben wir ja hier viel prominentere Leute, die sich besser auskennen. Und ich werde, fürchte ich, auch keine einzige dieser Fragen beantworten können, sondern im besten Falle noch ein paar dazufügen. Aber ich versuche so ein bisschen Impuls zu geben, um diese Diskussion, die es gleich geben wird, vielleicht noch ein Strukturierungsangebot zu machen oder ja, so ein paar Begriffe nochmal auszuleuchten. Wenn man sich in der Förderlandschaft der Bundesrepublik und in diversen Papieren zur Kulturpolitik so umsieht, dann stellt man fest, ein Zusammenhang, wenn nicht sogar die Übereinstimmung von Kultur und Bildung, wird nahezu überall vorausgesetzt und gehört zum Selbstverständnis von sehr unterschiedlichen Kulturinstitutionen und von Kulturpolitik. Die Erfolgsgeschichte der kulturellen Bildung und damit natürlich auch von Musikschulen in diesem Feld ist ohne diese Annahme eigentlich überhaupt nicht denkbar. Und vor dem Hintergrund einer von zunehmenden ökonomischen Verteilungskämpfen ist diese Behauptung, Kultur sei, wenn man so will, eine Art Bildungsautomat, auch zu einem notwendigen Legitimationsargument geworden. Wenn Bildung drauf ist, draufsteht, gibt es öffentliches Geld. Und ich gebe zu, oft zu wenig. Und wenn es scheinbar nur Spaß macht, gibt es eher kein Geld. Also für privates Vergnügen bekommt man nicht so viel öffentliche Mittel. Und wenn man genau hinschaut, gilt auch eben immer noch nicht jede Form von Kultur als Bildung. Sicher, in den Musikschulen haben heute ziemlich viele Gitarren ein Kabel. Und Sondheim-Songs sind im Gesangsunterricht ebenso selbstverständlich wie Schumann-Lieder. Das ist richtig. Andererseits in den ehrwürdigen Hallen der Konservatorien und Musikhochschulen, und man kann sich ja auch fragen, warum ein Konservatorium Konservatorium heißt und was es so konserviert. Also in diesen Hallen ist Pop eben doch immer noch eine Ausnahme. Wenn über Musik als Bildung gesprochen wird, jetzt muss ich hier mal meinen schlauen dieses Teil in die Hand nehmen. Wenn über Musik als Bildung gesprochen wird, dann wird mit einiger Wahrscheinlichkeit an die Beethoven-Sinfonie gedacht. Und schon etwas weniger an Taylor Swift und ganz sicher nicht an den Wendler. Es gibt hier offenbar feine Unterschiede, die sich bis in die ökonomische Realität von GEMA-Sätzen und Umsatzsteuer und öffentliche Förderung fortsetzen. Wollte man also auf Facebook den Beziehungsstatus von populärer Musik und Bildung angeben, würde dort vermutlich stehen, es ist kompliziert. Es ist kompliziert, weil es durchaus darauf ankommt, welche populäre Musik von wem in welchem Kontext als Bildung oder als bildungsrelevant bezeichnet wird. Zwar sind die Zeiten, in denen weite Teile der populären Musik als Kitsch oder als Krach oder sogar als kriminalitätsfördernd abgewertet wurden, lange vorbei. Populäre Musik und Bildung befinden sich, wenn man das jetzt in diesem Bild weiterdenken will, seit Jahren in einem anhaltenden Flirt mit gelegentlichen One-Night-Stands, an denen Menschen wie zum Beispiel Frank Zappa oder David Bowie oder Madonna beteiligt sind und Bands wie die Beatles oder Kraftwerk. Von einer stabilen Beziehung allerdings kann nicht wirklich eine Rede sein. Und der Grund dafür liegt, ganz wie im richtigen Leben, in der Unterschiedlichkeit der Beteiligten. Und das Umfeld ist auch nicht immer hilfreich. Ich will jetzt in den folgenden Minuten ein bisschen ausleuchten, ich habe ja nicht so viel Zeit, wo die Altlasten dieser Beziehung liegen, welche Missverständnisse potenziell entstehen, wer welche Interessen verfolgt und welche Chance diese Beziehung zwischen Pop und Bildung vielleicht haben kann. Ich mache das natürlich nur sehr oberflächlich, aber vielleicht ist es so eine gute Grundlage. Erstens die Altlasten. Wenn man noch einmal im Bild bleiben will, kommen Bildung und Pop aus sehr unterschiedlichen Herkunftsfamilien. Die historische Aufteilung in E- und U-Kultur, also in Kunst und Unterhaltung, die zugegebenermaßen im deutschsprachigen Raum vielleicht besonders krass ausfällt, die ist immer noch präsent und sie galt auch immer als ein Gegensatz von Bildung, das ist dann die E-Seite, und Zerstreuung, das ist dann die Unterhaltungsseite. Das Ziel von Kunst war, vor allem im Bürgertum des 19. Jahrhunderts, die Kultivierung des Menschen, des individuellen bürgerlichen Subjekts, seine ästhetische und moralische Erziehung. Das kann man dann bei Schiller nachlesen in den Briefen zur ästhetischen Erziehung oder in seinem Konzept vom Theater als moralische Anstalt. Das findet man bei Simmel aber auch, kann man sich lange mit beschäftigen. Diese Form der Kultivierung und Erziehung, die war natürlich mit so einer Idee von Konzentration und mit Anstrengung verbunden. Also es geht um Arbeit. Unterhaltung hingegen galt nur als Zerstreuung, als Entspannung, als Ablenkung und war deshalb auch immer ein bisschen verdächtig. Und das zeigt sich, wenn man so durch die Geschichte durchgeht, an der Kritik am Roman, da haben wir diese Rede von der Lesesucht, und an der Kolportage-Literatur, an der Programm- und Salonmusik, an den verschiedenen Tanzformen, am Kino, am Comic, an der Rockmusik, am Schlager, am Fernsehen, am Computerspiel, am Internet. Man kann das relativ weit fortsetzen. Inzwischen verläuft diese Grenze nicht mehr so klar zwischen dem, was mal als E- und was mal als U-Musik galt, sondern eben eher oft zwischen sogenannter anspruchsvoller und sogenannter seichter Musik. Als anspruchsvoll gilt neben der etablierten Kunstmusik zum Beispiel auch Jazz und avancierter oder subversiver Pop. Der Mainstream wird häufig weiter als banal, als seicht, als nicht weiter redenswert beschrieben. Insofern nützt es vielleicht auch gar nichts, wenn man diese Kategorien E und U einfach auflöst, weil sie sich woanders durch die Hintertür offenbar wieder einschleichen. Wenn es um Musik und Bildung geht, dann geht es eben oft um Kunst und den anspruchsvollen Pop, denn es wird immer noch oft impliziert, dass Zuschauerinnen und Zuschauer sich anstrengen sollen, dass sie sich fordern lassen sollen, dass sie sich hineinarbeiten sollen. Sie sollen sich eben nicht bequem ihrem Vergnügen hingeben, sich passiv und nahezu willenlos berieseln lassen, sondern neue und tiefe, gerne auch krisenhafte Erfahrungen machen. Das wird dann gern als liminal bezeichnet, als Grenzerfahrung. Und man kann sicher kritisch diskutieren, ob man solche Grenzerfahrungen notwendigerweise immer in jedem Beethoven-Konzert macht. Ich würde da ein Fragezeichen dran stellen, aber die Idee ist eben so. Diese Grenze Anspruch versus Banalität verläuft heute also mitten durch populäre Musiken, würde ich jetzt mal sagen, hindurch. Und diese populäre Musik lässt sich ja mindestens unterteilen in avantgardistischen Pop, in widerständigen Pop, in virtuosen Pop, in Mainstream oder Trash. Wahrscheinlich würde man noch mehr finden. Avantgardistische und widerständige und virtuose populäre Musik wird durchaus, das kann man glaube ich so sagen, als bildungsrelevant anerkannt. Mit dem Mainstream hingegen werden in der Regel all die Abwertungsparameter verbunden, die vormals für populäre Musik als Ganzes galten, also Kommerzialität, Standardisierung, Trivialität, Kitsch und so weiter. Insofern, erster Vorschlag, ist es für eine Debatte um Pop und Bildung sicher sinnvoll zu markieren, über welche populäre Musik man dabei eigentlich sprechen möchte. Zweitens, die Interessen. Kulturelle Bildung, zu der ja auch zum Beispiel eben Musikschulen gehören oder Jugendkunstschulen, tritt ja nun eigentlich an, um allen Bürgerinnen und Bürgern den Zugang zu Kultur, meinetwegen auch zu Musik und damit auch zu Gesellschaft zu eröffnen. Das ist der Anspruch. Sie initiiert damit Ermächtigungsprozesse, sie macht im besten Fall Individuen sprechfähig, teilhabefähig und erweitert ihren kulturellen Horizont. Allerdings, das muss man eben auch dazu sagen, bestätigt sie in ganz vielen Fällen die oben genannte Hierarchie, weil die Bewertungen, die mit populärer Musik und mit populärer Kultur verbunden sind, eben ganz oft einfach auch reproduziert werden. Und weil zweitens mit den musikalischen Produkten auch oft das Publikum dieser Produkte abgewertet wird. Kann jeder mal ausprobieren, wenn er sagt, irgendwie ich war auf einem Wendler-Konzert. Versuchen Sie es mal, es wird ein schöner Abend. Welche populäre Musik wertvoll ist und welche nicht? Darüber wird noch immer in einem hegemonialen Diskurs entschieden, an dem die Mehrzahl der Rezipientinnen und Rezipienten nicht beteiligt ist und schon gar nicht diejenigen, die von den mächtigeren Sprechern aus Politik und Pädagogik als, Zitat, bildungsfern oder bildungsbenachteiligt bezeichnet und damit ja auch immer sozial abgewertet werden. Musikpädagogen dagegen sind an diesem Diskurs beteiligt. Sie können damit zum Teil eines Prozesses werden, in dem sich Menschen durch Wertungsurteile über populäre Musik entweder eben abgewertet oder auch anerkannt und ermutigt fühlen. Die Chance hat man also. Weil nämlich Kultur identitätsstiftend ist, weil mit solchen Bewertungen von Kultur auch immer die Frage individueller und gesellschaftlicher Anerkennung verbunden ist und damit auch eben Fragen von Partizipation, Diversity, Macht und so weiter. Zweiter Vorschlag also, die Reflexion der eigenen Rolle in Bezug auf Bewertungen von Musik als Bildung oder als Nichtbildung wäre auch eine wichtige Haltung in so einer Debatte, halte ich für bedeutungsvoll. Drittens, die Chancen. Also wir sind immer noch bei dieser Frage. Schauen wir jetzt nochmal auf den Begriff Bildung, weil der ist ja keineswegs unkomplizierter als der von Pop. Er ist auch nicht klarer, er ist eher noch schlimmer. Wenn man also auf der einen Seite benennen sollte, über welche populären Musiken man spricht, dann muss man auf der anderen Seite eigentlich auch sagen, was man eigentlich jetzt hier genau unter Bildung verstehen will. Grundsätzlich sind inzwischen in einem aktualisierten und erweiterten Bildungsbegriff neben den formalen, also den schulischen und den nonformalen, auch die Formen informellen Lernens integriert und sie werden auch als eine Form von Bildung begriffen. Bildung ist also nicht mehr nur festgelegtes Wissen und das, was auf dem Zeugnis hinterher mal steht. Stattdessen wird Bildung mit Bildung oft die Fähigkeit assoziiert, und jetzt zitiere ich Kathleen Gruner, sich in der ständig sich wandelnden Welt zu orientieren, kritisch zu urteilen und selbstbestimmt zu handeln. Und das ist sicher ein Satz, den die meisten Akteure in der kulturellen Bildung problemlos unterschreiben würden. Kann natürlich auch für schulische Bildung gelten, kann eigentlich für jeden Bildungskontext gelten. Populäre Musik findet inzwischen, das wissen viele, in den Schulen statt. Auch hier kann man über Qualität sicher reden. Und natürlich in den Musikschulen und Jugendzentren. Vor allem aber findet populäre Musik privat statt. Auf den Smartphones und PCs ist es als Streaming ja immer verfügbar. Und es scheint auch so in der Debatte ganz oft, als sei das Musikmachen, also die Arbeit an einem Instrument, als eine Praxis, als ein soziales Tun, automatisch wertvoller als Musik hören, weil das ja irgendwie so ein passiver Konsum ist. Ich halte nicht so wahnsinnig viel von dieser Priorisierung, so schön das Spielen eines Instruments ist, weil diese Priorisierung erneut breite Teile der Bevölkerung, die einfach gerne Musik hört, aus diesem Bildungskontext eigentlich ausschließt. Das sind Leute, die machen jeden Tag Erfahrungen mit Musik, und zwar Erfahrungen, die, wenn man das Konzept des informellen Lernens ernst nimmt, immer auch potenzielle Bildungserfahrungen sind. Denn tatsächlich steckt ja in der Begeisterung für Musik ganz oft auch ein sehr hohes Maß an Expertise. Und das ist eine Expertise, die manchmal ohne oder zumindest mit einer selbstgewählten Anstrengung erworben wurde. Für ein Zusammendenken von Pop und Bildung unter der Berücksichtigung der oben skizzierten Bewertungshierarchien ist es also sinnvoll, diese informell erworbenen Wissensbestände von SchülerInnen, von Mainstream-HörerInnen, von normalen Leuten auch als solche wahrzunehmen und anzuerkennen und dann in irgendeiner Form in so einem Bildungskontext damit auch umzugehen. Die kennen nämlich etwas und die kennen das oft auch sehr gut. Und diese Kennerschaft wird vor allem dann oft übersehen oder als völlig irrelevant markiert, wenn die Musik, um die es geht, keinen hohen Status hat. Populäre Musik kann aber auch dann oder gerade weil sie einfach zugänglich ist, weil sie Unterhaltung ist, weil sie Spaß macht, Bildungserfahrungen bereithalten, nämlich dann, wenn man Bildung definiert als, und jetzt zitiere ich nochmal, zitiere Christian Rolle, als Prozess der Erfahrung, den wir durchlaufen, wenn wir gewohnte Sichtweisen aufgeben müssen oder mit Erstaunen bestätigt finden. Wenn wir plötzlich erkennen können, was die ganze Zeit vor unserer Nase lag, wenn wir lernen, anders zu handeln als bisher oder das Gleiche aus besseren Gründen zu tun. Wenn wir die Welt mit den Augen eines anderen zu sehen lernen und gemeinsame Worte und Unterscheidungen finden, wo es zuvor nichts, jedenfalls nichts Sagbares gab. Zitat Ende. In diesem etwas längeren Satz ist das kenne ich nicht im Sinne der Überraschung und des Neulernens genauso drin wie das kenne ich und ich vergewissere mich, und beides wird als Bildung auch verhandelt. Und beides ist auf eine empowernde Teilhabe an Gesellschaft bezogen. Die Frage wäre also, gibt es ein Happy Ending für die Beziehung von Bildung und Pop? Am Ende kommt es wahrscheinlich darauf an, wie man Bildung und Pop jeweils konzeptioniert. Wenn Bildung nicht nur als Wissensbestand und Bildungsstatus begriffen wird, sondern informell erworbenes Wissen und Wiedererkennen und eine laienhafte Praxis eingeschlossen ist, dann ist der Begriff an sehr viele Formen populärer Musik anschließbar. Vielleicht nicht an alle, darüber müsste man dann eben auch sprechen. Zugleich wird man auch mit diesem Bildungsbegriff eben viele nur erreichen, wenn man außerdem einen tendenziell nicht exklusiven, einen breiten, einen nicht hegemonialen Popbegriff hat, der das Vergnügen und die Unterhaltung nicht ausschließt. Also wenn jetzt Pop als Bildung immer Arbeit sein muss, dann tun wir uns, glaube ich, keinen Gefallen. Das Populäre muss weiter populär sein dürfen, und dann kann Pop als eine Kultur für alle und damit eben auch als Bildung gedacht, gefördert und umgesetzt werden. Und das war mein letzter Satz. Vielen Dank fürs Zuhören.
Okay, das war ja wirklich eine Punktlandung zeitlich. Ich hoffe, dass alle anderen sich auch so diszipliniert zeigen. Denn wenn wir ins Gespräch kommen wollen, dann müssen wir sicherlich darauf achten, dass die einzelnen Beiträge wirklich sehr knapp sind. Und da haben wir uns vorgestellt, 2 Minuten erstmal so als Eingang. Und ich hoffe, wir werden uns da auch wiederfinden. Ja, Sie haben jetzt sozusagen uns viele definitorische Ansätze geliefert. Und die Frage ist, wie sieht das in der Praxis aus? Deswegen würde ich ganz gerne als erstes an Sie, Herr Birke, geben, weil Sie sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes über Jahrzehnte fast hier schon in Berlin aus der Praxis die Popularmusik betrachten. Und Sie fragen, wie definieren Sie hier die Popularmusik und wo müsste es mit ihr hingehen? Wir haben uns darauf verständigt zu sagen, jeder soll sich selbst vorstellen. Insofern könnten Sie vielleicht noch ein paar Sätze zu sich selbst sagen. Naja.
Dankeschön, dass ich hier sein kann. Guten Abend. Sören Birke, Geschäftsführer Contents GmbH, Betreiber des Kesselhauses und Maschinenhauses in der Kulturbrauerei. Ich bin Mundharmonikaspieler, Duluk-Spieler, Maultrommelspieler, bin live unterwegs, habe vor mehreren Jahren die BMC mitgegründet, mit Katja Luca das Vergnügen unter anderem gehabt, auch das Musikboard auf die Reise zu bringen. 1982 war ich das erste Mal auf dem Gelände der Kulturbrauerei, habe beschlossen, dass ich Berlin nie wieder verlassen möchte. Das war noch zu Zeiten des Kalten Krieges. Seitdem beobachte ich, was hier los ist und muss sagen, dass Berlin eine großartige Entwicklung hinter sich hat und kann aus der Praxis sagen, dass Ihr Vortrag tatsächlich die Hürden aufgezeigt hat, auch an denen auch meine Arbeit festzumachen ist und ich glücklicherweise jetzt in einer Situation bin, also auch die zuständigen Verwaltungen, Behörden so weit massiert zu haben mit all den Argumenten, die Sie angedeutet haben, aber noch viel mehr Argumenten, dass dort ein Zugang geschaffen worden ist, dass also Pop, populäre Musik nicht mehr unter dem Diktat nicht förderungswürdig fällt. Ja, also als ich meine erste Konzeption geschrieben habe für das Kesselhaus und da stand Pop, Rock, populäre Musik, musste ich rausstreichen, sonst wäre die Konzeption nicht angenommen worden für das Haus. Aus heutiger Sicht undenkbar, war aber so. Mein Vorschlag zur Diskussion, ich würde mich verabschieden wollen von dem Zusammenhang populäre Musik, sondern nur noch von Musik zu sprechen und mir einfach angucken, welche musikalische Praxis, egal selbstgemacht, gehört, getanzt, Vergnügen, gebildet, ungebildet, alles weglassen und sich angucken, welche Bereiche davon in dieser Stadt gefördert werden und welche nicht gefördert werden. Und wir kommen dann ganz schnell dazu, was hier los ist in der Stadt. Warum schlage ich das vor? Weil aus meiner Analyse zu dem Thema ungefähr, je nachdem wie eng man es fest, das Thema ist 200-300 Jahre alt, in unterschiedlichen Kulturen anders ausgeprägt. Wir sind nordamerikanisch geprägt. Das Prinzip Pop braucht keine Politik. Das Prinzip Pop wird sich immer von alleine durchsetzen. Pop bedeutet etwas Neues machen, einzuschlagen, einen Hit zu setzen, Schlager zu sein, was auch immer. Das wird sich immer durchsetzen, mit oder ohne Politik. Große Widerstände, kleine Widerstände, großer Bildungsanteil, kleiner Bildungsanteil brauchen wir nicht. Was wir, glaube ich, brauchen, und das ist sozusagen, so sehe ich jedenfalls meinen Auftrag als Kulturmanager, was wir brauchen, ist einen weiten Zugang zu musikalischer Praxis. Und dafür brauchen wir entsprechende Infrastruktur.
Da spricht ja einiges dafür für deinen Vorschlag, zumal Frau Hornberger noch weitere Keile reingetrieben hat, also in die Pop, in das populäre Segment selbst, in anspruchsvolle und Mainstream und so. Das ist ja alles uns durchaus bekannt, also das kann man nachvollziehen. Es wird ja dann immer schwieriger. Also es ist, ne, es hat schon eine gewisse Logik, sozusagen sich die musikalische Praxis insgesamt anzuschauen. Aber in der Runde, und jetzt würde uns ja nochmal der Zusammenhang zu Bildung interessieren und auch zu sozusagen zu allen Instituten, Instrumenten der Bildung. Also inwiefern passt das zusammen? Inwiefern kann das eine, die Musik oder die populäre Musik, einzahlen auf das andere, das, was wir als bildend ansehen? Da hast du ja sozusagen nochmal eine ganz spezielle Interpretation gebracht, also sozusagen etwas, wo Bildung als Erfahrungsprozess, wo man sozusagen auch Sichtweisen ändert. Das wäre sozusagen in unserer schnelllebigen Zeit ein sehr moderner Bildungsbegriff. Also ein weniger linearer und konservatorischer. So, ne, das wäre sehr, sehr modern gedacht. Aber die Frage ist ja, was kann Musik darauf einzahlen? So, und also oft auf diesen und umgekehrt. Also wie kann quasi Bildungslandschaft, Bildungsinstitute, Einrichtungen, auch private Bildung organisiert werden, dass man musikalisch effektiver, besser, zukunftszugewandter aufgestellt ist?
Darf ich eine kleine Anekdote erzählen? Als tourender Live-Musiker war ich in Wriezen. Das ist 180 Kilometer östlich von Berlin, Richtung polnische Grenze. Wer in diese Stadt fährt, wird zerfallene Infrastruktur erleben. Also die blühenden Landschaften sind dort genau noch nicht angekommen. Bevor wir gespielt haben als Band, wurden uns ungefähr 4 verschiedene Versionen von Kindern und Erwachsenen zusammen eine Choreografie zu Atemlos vorgetanzt. Aus unserer Perspektive schrecklich. Aber für Wriezen großartig, weil die Kids und die Erwachsenen zusammen sich ermächtigt haben, sich getraut haben, auf ihrem Dorffest oder Stadtfest etwas zu präsentieren. Und wer dort mit Bildungskriterien rangeht, ist verloren.
Ja, ich denke, das Thema Bildung ist ja naheliegenderweise auch bei der zuständigen Staatssekretärin eine Frage. Wie
sehen Sie das Verhältnis? Wie sehen Sie die Chancen? Wie sehen Sie die Möglichkeiten, eben diesen Bereich der Musik in stärkerem Maße auch noch in die schulische Bildung zu integrieren?
Dankeschön. Ja, also mein Name ist Beate Stoffers und ich bin die Staatssekretärin für Bildung hier. Das heißt, wir befassen uns vor allem mit den Lehrereinstellungen, auch im Bereich Musik und mit den Rahmenlehrplänen an Berliner Schulen. Wir haben natürlich auch einen Rahmenlehrplan für Musik. Ich fand die These ganz interessant zu sagen, also oder zu fragen, Bildung, also ist Musik Bildung oder ist sie bildungsrelevant? Und ich würde sagen, jede Musik ist bildungsrelevant. Also die Bildungsrelevanz ist gegeben. Die Frage ist natürlich, in welche Richtung. Und da finde ich auch die These interessant zu sagen, jede Form der Musik muss gefördert werden. Ja? Dem würde ich widersprechen. Ich habe heute meinem Sohn erzählt, ich habe zwei Söhne im Alter von 12 und 15, sagte ich so, ich gehe hier heute Abend hin. Was versteht ihr unter populärer Musik? Da sagten die zu mir sofort, naja, das ist Deutschrap. Und haben mir dann Namen aufgelistet, die ich nicht so gut kenne, wie UFO 361 oder Farid Bang oder und so weiter. Ja, so, dann habe ich mir bei Spotify vorher angeschaut, was wird denn so unter den ersten 10 gehört? Und dann festgestellt, dass Spotify ja selber ein Label hat, Explicit heißt das, wo ganz klar ist, hier ist Jugendverrohung, verrohende Sprache drin, Gewaltverherrlichung drin, Homophobie drin, Sexismus etc. Das sind natürlich alles Sachen, die werden nicht im Musikrahmenlehrplan behandelt. Aber was ich denke, was also für mich jetzt wichtig ist, ist einerseits ist ganz klar, der Musik muss in der Schule breit aufgestellt sein. Da könnte ich jetzt erzählen von Hunderten von Kooperationen mit Musikschulen. Ich könnte erzählen von Tausenden von Schülerbands, die wir haben, von Schulorchestern etc. Aber wenn es um populäre Musik geht, dann sehe ich populäre Musik ganz klar als Bestandteil, als fester Bestandteil des Deutschunterrichts. Und hier geht es tatsächlich darum, um zeitgenössische Lyrik auch, sich damit auseinanderzusetzen mit Texten, Werturteile zu bilden, Urteilskraft zu bilden. Und da bin ich sehr für einen sehr breiten musikalischen Begriff, den wir aber nicht unbedingt im Musikunterricht ansiedeln müssen, sondern eigentlich fächerübergreifend betrachten müssen. Ich hoffe, die 2 Minuten sind eingehalten.
Okay, Joachim, wie stellt sich das in deiner Praxis da an der Landesmusikakademie?
Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Joachim Litt. Ich bin Leiter der Landesmusikakademie Berlin, draußen in Köpenick, im ehemaligen Pionierpalast Ernst Thälmann. Die haben gerade 40-jähriges Jubiläum gefeiert und auch im Präsidium des Landesmusikrats und da dann für die populären Tendenzen, will ich es mal nennen, weil populäre Musik haben wir da noch nicht so viel, zuständig. Wie ist es an der Landesmusikakademie? Ich will gleich ein Beispiel geben. Wir haben vor 14 Tagen den BMU, den Bundesverband Musikunterricht, bei uns zu Gast gehabt. Die haben an 2 Tagen 800 Musikpädagogen bei uns durchgeschleust, will ich mal fast sagen, in 14 Workshops, die in 1,5 Stunden Rhythmen da passiert sind. 75% der Angebote waren populäre Musik. Das heißt also, in dem Kanon Schule spielt das keine Rolle. Sie haben auf die Musikschulen hingewiesen, auch dort haben wir entsprechende, sicherlich noch, wie soll ich sagen, nicht ganz so opulente Pflanzen, vielleicht wie in der Klassik, aber es passiert eine Menge. Wir kriegen Zentren, wir kriegen Pop-Zentren in den Musikschulen, da passiert natürlich auch Jazzunterricht in vieler Form, was natürlich inzwischen leicht sich kanonisieren lässt, also insofern haben wir da Popmusik, aber das kann noch mehr werden. Da haben wir noch Luft nach oben und wir brauchen einfach mehr Musiklehrer, damit noch mehr Popmusik an die allgemeinbildenden Schulen kommt. Gerade in den Grundschulen haben wir ein Riesenproblem. Das wird Ihnen nicht unbekannt sein, aber ich wollte es an dieser Stelle einfach nochmal mit reinwerfen.
Wenn ich direkt. Darf ich gleich was dazu sagen? Ich gebe Ihnen völlig recht.
Danke.
Und ich finde es schade, dass also die Ausbildung läuft ja zum Beispiel bei der UdK und ist so angelegt, dass eigentlich jeder Musiklehrer ein großartiger Künstler werden muss, bevor er Musiklehrer sein kann. Und da denke ich auch, müssen wir Stellschrauben drehen und sagen, auch wenn jemand jetzt nicht eine Karriere als Pianist vor sich hat, muss er die Möglichkeit haben, dort zu studieren und Musiklehrer zu werden. Bin ich ganz bei Ihnen.
Ja, vielen Dank. Jetzt kommen wir zu Frau Lucca, die hier seit einigen Jahren das Music Board führt. Und ich denke, Sie sind sozusagen von einer anderen Perspektive der praktischen Auseinandersetzung mit Popularmusik hier sehr gut im Stoff. Was ist denn Ihre Beziehung an dieser Stelle zur Bildung und was fördern Sie, damit da sozusagen auch ein engerer Schluss erfolgt?
Schönen guten Abend auch von mir. Ich bin Katja Lucca, die Geschäftsführerin der Music Board Berlin GmbH. Das ist eine landeseigene GmbH tatsächlich. Ich bin seit 89 in der Stadt, also ich war noch nicht 82 wie Sören auf dem Kulturbrauereigelände, leider. Aber immerhin seit 89 mit ganz kurzen Ausreißern ins Ruhrgebiet und noch mal ganz kurz nach Hamburg. Aber eigentlich bin ich seit 89 hier und beschäftige mich mit Kultur und diesen Themen auch seitdem, habe mal Schauspiel studiert, aber bin eigentlich in dieser Musikwelt und auch lange im Kesselhaus eben gewesen und beschäftige mich damit, glaube ich, auch was in dieser Stadt, was es gibt, was gebraucht wird und so weiter. Wir sind eigentlich über dieses ganze Thema populäre Musik eigentlich schon ein bisschen, ne, wir sind ja in Berlin auf der Insel der Glückseligen, schon ein bisschen drüber hinweg, weil wir natürlich hier so viel haben und so viel Unterschiedliches. Für uns ist alles populäre Musik, was nicht die reine Klassik ist. Das ist auch bei uns in der Förderung so. Ich kann gerne mal kurz erzählen, was das Music Board macht tatsächlich und was wir fördern. Aber tatsächlich, populäre Musik bedeutet einfach nur, es ist nicht die reine Klassik, nicht die reine Musik. Also ich habe so ein bisschen in der neuen Musik gearbeitet mit Karl-Heinz Stockhausen tatsächlich, als er noch lebte und so weiter. Und der Jazz zählt auf eine Art auch für uns dazu, wobei er nicht in unserer Förderung liegt. Aber wir bewegen uns da überall an den Schnittstellen und es ist alles. Wir reden da gar nicht mehr über Genres, das ist total albern, sondern populäre Musik ist alles von Heavy Metal, Hip-Hop, Pop. Also es wird nicht unterschieden und genauso fördert auch das Music Board. Das ist auch der Auftrag und so steht es auch in unseren Statuten und das ist auch absolut richtig und gut so. Und was wir machen, also wir haben das ja alle, wir zumindest auf den Weg gebracht, uns ausgedacht, an die Politik herangetragen, dass wir mal sowas wie das Medienboard in der Förderung für Film, für Musik brauchen eben auch, für, ne, um den Clubs zu helfen und so weiter, in guter Kooperation eben mit der Berlin Music Commission und der Club Kommission. Und das Music Board ist tatsächlich eine Fördereinrichtung. Wir haben das geschafft damals, so von 2010 bis 2012 auf den Weg zu bringen, sind damals mit 1 Million gestartet als Förderung. Wir sind mittlerweile mit allem, was wir so machen als Music Board, bei, wenn es alles so weiterläuft, im nächsten Jahr bei 4,5 Millionen Euro, die das Music Board im Jahr für popkulturelle Themen hat in Berlin. Damit gehen wir mittlerweile so nicht weltweit, aber bundesweit und europaweit auch zu Vorträgen, weil wir da als Best Practice mittlerweile gesehen werden und auch anderen Bundesländern Mut machen wollen. Macht das, so wie Sören auch gesagt hat, fordert da mehr, es muss da muss noch mehr reinkommen und da geht es immer um popkulturelle Themen, Clubkultur und es geht eben nicht, und da horche ich dann so ein bisschen leicht verschreckt auf, um das reine Vergnügen, weil wir die Dinge, die wir fördern, natürlich in der Avantgarde und im Experiment und in allem, was wir machen, geht es gar nicht um Vergnügen und da, man kann da genauso Kopfschmerzen bekommen wie in der neuen Musik oder auch nicht. Es ist auf jeden Fall etwas, mit dem man sich beschäftigen muss. Wir fördern aber auch durchaus eine, ich sag mal, eine coole Pop-Band im Pop, wo man sagen würde, ah, das ist irgendwie Pop, wobei das eigentlich so alles nicht mehr besteht. Das gibt es eigentlich nicht mehr. Wir reden eigentlich von Popkultur und Popkultur umfasst alles, was sich mit dieser Thematik beschäftigt und das ist teilweise hochintellektuell, hochartifiziell und das ist total wichtig, das sozusagen auch so wahrzunehmen, weil nichts gegen Helene Fischer, aber sie braucht wirklich keine Förderung, schon lange nicht mehr. Trotzdem hat das natürlich, hat alles das seine Berechtigung. Und zum Thema Bildung, wir sind natürlich mit dem, was wir tun, es wurden jetzt sehr viele sehr interessante Dinge angesprochen, gerade wenn es um Hip-Hop und Diskriminierung geht. Da gibt es einen großen Bildungsauftrag. Und natürlich, sagen wir mal so, das Music Board, wir sind von Anfang an so aufgestellt, dass alles, was wir tun, so divers wie möglich und so inklusiv wie möglich ist. Wir machen ja auch das Popkulturfestival, das ist jetzt wirklich aktuell das inklusivste Festival mindestens Deutschlands, weil wir wirklich versuchen, alle Menschen, egal ob sie eine Behinderung haben, auf der Bühne dabei zu haben, im Publikum zu haben. Wir tun alles dafür, dass es fast alles Gebärdensprache gedolmetscht wird. Wir versuchen immer wieder auch festzustellen und auch klarzumachen, dass wir alle und ich und wie wir hier alle sitzen, in einer sehr weißen, privilegierten Situation gerade sind. Deswegen versuchen wir in unsere Teams an hohe Positionen, in die Kuration, Person of Color zu holen, Menschen, die hier alle selbstverständlich leben, aber leider nicht immer überall sichtbar sind, aber unbedingt sichtbar sein müssen. Das heißt, wir haben viele Dinge, die wir wichtig finden, wo wir Vorbildfunktion haben. Das ist auch, finde ich, etwas, was mit Bildung zu tun hat, anderen Menschen zu sagen, guck mal einmal um die Ecke, guck mal, was es für jemanden bedeutet, der im Rollstuhl sitzt und nicht in diesen Club, nicht in dieses Konzerthaus kommt, nicht auf die Waldbühne kann, weil es da nur ein oder zwei Rollstuhlplätze gibt oder so. Und gleichzeitig macht ihr mal ein Bild der Gesellschaft, die ist nämlich sehr divers und nicht weiß und männlich, und bringt das auch mal auf Bühnen und zeigt, das ist so unser Auftrag. Das, finde ich, hat sehr viel mit Bildung zu tun und ist absolut relevant und spiegelt, finde ich, auch immer das, was gesellschaftlich sich da gerade bewegt. Und das machen wir bei unserem Festival Popkultur, das machen wir in dem, wie wir fördern, das mache ich in meinen Jurys, die auch so zunehmend immer mehr so besetzt sind, und in unseren Beiräten und so weiter. Das ist das, was ich wichtig finde, und da hat die Musik einen wahnsinnig tollen, eine tolle Möglichkeit, weil es schnell viele Menschen erreicht und eine gute Möglichkeit ist, auf Themen aufmerksam zu machen, die wichtig sind, im Positiven wie im Negativen. Denn das tun auch rechte Bands und werden von der AfD vereinnahmt. Oder auch die AfD vereinnahmt eh alles irgendwie, was sie da, ne, müssen sich ja Leute oft gegen wehren. Und bis hin zu Feine Sahne Fischfilet, wo dann irgendwie Politikerinnen irgendwie Angst bekommen, wenn die irgendwo auftreten, dass da was passieren kann, weil sie einfach ihre Meinung sagen und sich gegen Rassismus äußern. Das alles, finde ich, ist Bildung und am Zahn der Zeit, und darüber müssen wir reden. Ich weiß, ein bisschen mehr als 2 Minuten. Könnt ihr mir hinterher abziehen.
Wir haben ja einen ganzen Schwarm von Bällen in der Luft, also von Themen, die alle gut weiter zu erörtern wären. Das Letzte, was du gesagt hast, da haben wir gestern Abend die Listen to Berlin Awards verliehen. Vor wenigen Jahren war es wirklich noch peinlich, sozusagen von Musik und Gesellschaft zu sprechen, also von Verantwortung und so Dingen zu sprechen. Hat sich komplett geändert. So, ne? Die Branche denkt und handelt durchaus politisch im Sinne von integriert in die Gesellschaft. Ein anderer Punkt wäre ja, was du angesprochen hattest, warum genießt das Vergnügen in Deutschland so einen schlechten Ruf? Warum ist Spaß so gefährlich, dass die Polizei kommt? So, also ist man Fall für die Polizei. Und wenn es anstrengend ist, dann kann man Förderung beantragen. So, das ist auch nochmal eine andere Frage. Eine Frage ist ja auch, wer entscheidet denn eigentlich über all das? Also was ist anspruchsvoll, was nicht? Wo ist die Trennlinie zwischen politisch schwierig und korrekt? So, ne, baut man da eine Zensurbehörde oder machen wir das über den Diskurs? Ne? Also das sind alles spannende Fragen. Bevor wir vielleicht da weitermachen, aber möchte ich gerne zu Robert kommen. Du stehst ja quasi einer privaten Hochschule, einer Hochschule für die populären Künste vor. Das ist ja nochmal, du bist ja quasi, oder ihr seid damit ja an der Schnittstelle zwischen Schule und dem Music Board oder dem Markt, so eine Zwischenposition. Wie stellt sich denn das für euch da, die Themen, die wir hier besprechen? Oder umgekehrt, wie positioniert ihr euch denn mit euren Bildungsangeboten in Richtung populärer Musik oder Musik insgesamt?
Guten Abend, Robert Lengnau. Ich werde dir da gleich drauf antworten, aber in guter ARD-Talkshow-Manier würde ich gerne erst einen Bezug nehmen auf 2 Dinge, die vorher genannt wurden. Schön hier zu sein. Ich hatte heute Morgen mit 40 Hochschulvertretern zu tun. Ich habe denen gesagt, Leute, ich habe keinen Anzug angezogen. Ich bin heute Abend bei Musikern, da will ich cool sein. Und dann sah ich euch zwei und dann habe ich mich geärgert. Hätte ich auch anziehen können, was mich zu Pop und Popularmusik bringt. Du sagtest das und du auch. Pop ist Zeitgeist. Pop sind Baggy Pants, das sind Graffitis, das ist Capital Bra, das sind Hüte und Mützen und Identifikation und Status. Die kommen alleine gut klar und das ändert sich ja, wie die Mode sich ändert. Popularmusik, so wie ich sie gerne fasse, ist jede Musik, die zu ihrer Zeit populär war. Das war auch der Herr Beethoven einmal. Jazz gehört zu einer gewissen Ausprägung dazu. Und dann gibt es halt gewisse Ränder, die sich schwer tun, auch in ihrer marktwirtschaftlichen Ausprägung. So war die GEMA ja eigentlich auch mal gedacht, nicht, dass man für ein Oratorium, das 800, nein, das 600-fache kriegt wie für einen Unterhaltungsmusiktitel, das hat ja Gründe, die in einem Solidarprinzip begründet liegen. Die können ja dafür auch nicht so oft auftreten wie Atemlos. Und ein Gedanke noch, ich sage meinen Studenten gerne, macht den Wert eurer Persönlichkeit nicht davon abhängig, welche Musik ihr hört oder welche Musik ihr spielt. Ich finde das total hanebüchen. Also nur weil jemand eine Bach-Partitur liest, ist es für mich kein besserer Mensch. Und es ist schwierig, sich daran zu orientieren, den Wert der eigenen Person davon abhängig zu machen, was man kann in diesem Bereich oder was man hört. Da bin ich wie bei Genderfragen, das ist für mich von vorgestern. Also den Inhalt würde ich gerne überwinden. Aber ich glaube, das sind wir... Nein, nein, es ist mir egal, ob du eine Frau bist oder ich ein Mann bin oder, ne, das meine ich. Also, es ist mir... Na, ich finde die Haltung sehr liberal, weil ich die Person anerkenne, unabhängig, ne? Okay, vielleicht habe ich mich da falsch ausgedrückt. So, dann sind wir die School of Popular Arts, seit dem 1. Oktober, ehemals die Hochschule der populären Künste. Wir sind jetzt in einem relativ großen Verbund von in Berlin 2200 Studenten, 600 davon bei uns, davon die Hälfte ungefähr im popularmusikalischen Betrieb, 3 Studiengänge Musikproduktion, Popularmusik und Audiodesign. Uns geht es natürlich darum, die Leute binnenmusikalisch auch auszubilden. Da gehört Politisches dazu, da gehört Soziales dazu, aber Musik darf auch gerne Handwerk sein. Und viele der vorhin genannten David Bowie, Beatles, die haben das auch beherrscht, das Handwerk. Das kann eine Hochschule leisten, den Leuten erstmal das Binnenmusikalische beizubringen, natürlich auch das Außermusikalische, also alles, was der Musik, ihrer Vermarktung und so weiter anhaftet. Man hat dann auch, insbesondere als private Hochschule oder als ehemals sagte man Fachhochschule, eine gewisse Verantwortung, die Leute auch marktfähig zu machen. Es ist nicht besonders glaubwürdig oder hilfreich, wenn das auf einer Intellektualität irgendwie fruchten oder basieren würde, die dann dafür sorgt, dass jemand hinterher Pommes verkauft. Nichts gegen Pommes verkaufen, ne? Ihr versteht, was ich meine. Das versuchen wir zu implementieren. Wir sind neben euch in Osnabrück und neben der Popakademie in Mannheim und so ein paar staatlichen Hochschulen, die sich Pop auf die Haustür schreiben, aber es ist dann eigentlich doch nur Jazz drin. Relativ wenige noch in Deutschland, die das anbieten. Mannheim war Public-Private früher, jetzt ist es nur noch Private. Wir sind Private. Da sind wir so ein bisschen vorgeprescht, um das ins Angebot zu bringen. Das läuft sehr gut bei uns und ich glaube, das war eine gute Idee, das vor 10 Jahren mal anzufangen. Und da sind wir dann heute.
Ja, ich habe den Eindruck, dass so zurzeit noch sehr, sehr viel Einigkeit hier in der Runde herrscht. Dass auf der einen Seite Musik für alle sozusagen eröffnet werden sollte, möglichst vielen der Zugang geleistet werden sollte, aber auf der anderen Seite noch nicht ganz klar ist, was kann eigentlich hier sozusagen die Rolle der populären Musik in Berlin sein? Brauchen wir zum Beispiel, wenn man an das anknüpft, was Frau Stoffers gesagt hat, eine Umwertung? Brauchen wir sozusagen einen Zugang, der sich von dem Künstlerideal des 19. Jahrhunderts, dem Genie, dem alles zufliegt und das es dann sozusagen in Leichtigkeit wieder von sich gibt, einen anderen Begriff für gelebte Musik in dieser Stadt? Und ich denke, das wäre eine Frage, die uns wahrscheinlich weiterführen würde. Denn wenn wir eine Umwertung erreichen, dann haben wir natürlich auch die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass zum Beispiel andere Förderpolitiken und Ähnliches hier greifen könnten.
Darf ich einen Vorschlag machen in unserer Runde? Ich möchte mal ein praktisches Beispiel mit euch durchspielen, was man vielleicht machen könnte. Ich bin Mundharmonikaspieler, habe mich so vorgestellt, habe jetzt einen wunderbaren Mundharmonikaspieler, jungen Kollegen kennengelernt, Marco Jovanovic, super Spieler, und der hat vor 3 Jahren eine Mundharmonikaschule gegründet. Er fragt mich, Sören, wie kriege ich das weiter etabliert? Zu wem kann ich in der Stadt gehen, um meine Schule zu etablieren als Schule? Er ist ein sehr guter Spieler, ein sehr guter Lehrer, hat aber zum Beispiel keinen pädagogischen Abschluss. Unterrichtet zurzeit 150 Mundharmonika interessierte Menschen. Ja. Was sagt man jetzt so jemand in Berlin? Ist es möglich, ihm Hoffnung zu machen, eine Perspektive zu machen? Was kann sozusagen jetzt Politik könnte da tun?
Also da muss gar nicht Politik unbedingt was tun. sondern da könnten, also wenn du mich jetzt fragst für den Schulbereich, da kann nämlich jeder Schulleiter selber entscheiden, ob er mit dem Mundharmonika-Spieler zum Beispiel kooperiert, indem er sagt, also wir müssen uns nochmal die Situation der Berliner Schulen anschauen, die sicherlich eine besondere ist und nicht vergleichbar mit Baden-Württemberg, auch nicht mit Hamburg vergleichbar, eher noch von der Schülerschaft mit Bremen. Wir haben hier einfach viele, viele Kinder, die in Armut leben. Es sind exakt, es ist jedes dritte Kind. Das heißt, unser Bildungsauftrag ist gleichzeitig ein Auftrag, der musikalische Teilhabe auch beinhaltet, ganz klar. Und das ist ja jetzt dein Beispiel, was du bringst. Ne? Wir vom Senat fördern mit zusätzlichem Geld Schulen, die belastet oder sagen wir mal so, sich in schwierigen Situationen befinden, weil sie sehr, sehr, sehr viele Kinder haben, deren Eltern soziale Transferleistungen beziehen. Da gibt es extra Gelder, das Programm nennt sich Bonusprogramm und der Schulleiter kriegt im Jahr 100.000 Euro und kann sagen, mir ist jetzt besonders wichtig die musikalische Bildung. So, und dafür will ich eine AG gründen und suche mir jemanden aus, schreibe vielleicht 2, 3 Träger an und lande bei Jovanovic, hieß er, und mache eine AG daraus. Das geht. Es ist halt so, wenn es darum geht, um die Kooperation mit Schulen. Wir haben in Berlin die eigenverantwortliche Schule. Das heißt, jeder Schulleiter, wir gehen davon aus, jeder Schulleiter weiß am besten, was seine Schüler vor Ort brauchen und nicht wir von oben, vom Senat. Ja? Und das Prinzip funktioniert eigentlich ganz gut. Der eine setzt auf Lernwerkstätten, der andere setzt auf ein Elterncafé und der dritte setzt auf AGs oder alles drei. Also da gibt es genügend Töpfe letztendlich, um sich nach außen zu öffnen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wie öffnet sich Schule in den Sozialraum? Mhm. Ja? Wie arbeitet Schule zusammen mit Musikschulen? Wie arbeitet Schule zusammen mit Veranstaltungsstätten wie Kesselhaus beispielsweise? Die Möglichkeiten haben Schulen. Und das Geld, muss man sagen, ist auch da. Berlin gibt am meisten Geld von allen Bundesländern aus für die Berliner Schülerinnen und Schüler. Die Frage ist nur, wo werden die Schwerpunkte gesetzt in der Kooperation? Aber ich sehe das durchaus so, weil Musik so identitätsstiftend ist, dass gerade in dem Bereich musikalische Bildung ruhig mehr gemacht werden könnte.
Also was ich jetzt raushöre, ist die Botschaft, nicht eine eigene Schule zu gründen, sondern aus einem konzeptionellen Verständnis auf vorhandene Strukturen zugehen und versuchen dort starke Kooperationspartner zu finden.
Das wäre wahrscheinlich der erfolgversprechendere Weg, um jetzt tatsächlich die Verbindung zur Schule zu haben, weil so ist es ja eher ein kommerzielles Konzept. Ich muss Werbung machen, muss die Leute zu mir holen. Das ist ein anderes Anliegen und das ist ganz klar. Also Werbung, Unternehmen in den Schulen geht nicht. Berliner Schule hat Neutralitätspflicht. Letztendlich kann einzelne Unternehmen nicht bevorzugen, aber kann sich selbstverständlich einen Träger reinholen, um Musik in der Schule zu machen. Und das wird auch gemacht.
Bonusprogramm war das Stichwort. Wir als Landesmusikakademie sind schon in den Genuss gekommen, dass Schulen zu uns gekommen sind und ganze Projektwochen veranstaltet haben zum Thema Musik. Also die sind mit der gesamten Grundschule, 350 Schüler kommen zu uns, kriegen eine Woche lang Workshops, großes Abschlusskonzert. Man lernt die Schüler von einer ganz anderen Seite kennen. Also Top-Programm, kann ich in dieser Form bestätigen. Ich würde aber ganz gerne nochmal auf das, was wir vorhin hatten, diesen informellen Lernbereich, der irgendwie ja existiert, wo sich die Jugendlichen, Jungen, die Kids das selber aneignen. Was brauchen wir dafür? Sind wir als Institutionen dafür eigentlich gut aufgestellt? Haben wir dafür die nötige Offenheit oder sind wir in dem Kanon verfangen, den Sie ja beschrieben haben? Was müssen wir eigentlich für Freiräume in dieser Gesellschaft schaffen, damit sich Jugendliche da drin austoben können, dass sie da sozusagen ihre Erfahrungen machen können und dann ja kreative Prozesse in Gang kommen und irgendwo landen, was denn später mal auf einer Hochschule oder gefördert von der Landesmusikakademie oder dann vielleicht sogar nachher beim Berlin Music Board landet. Also das finde ich jetzt mal eine entscheidende Frage. Das ist nämlich auch außerhalb von Schule und eben nicht kanonisiert. Wie kriegen wir diese Freiräume hin, auch jenseits von Musikschule, wo sich dann populäre Musik entwickeln kann?
Ich würde gerne eine Sache dazu sagen. Ich kann Ihnen natürlich überhaupt nicht sagen, wie Sie in Berlin das hinkriegen, weil dafür bin ich überhaupt nicht gut genug orientiert, aber mir ist, ich habe mir mal diese ganzen Piktogramme von diesen Yeki-Projekten angeguckt, ne? Immer dann, wenn es diese lustigen Zeichnungen gibt. Und abgesehen davon, dass am Anfang überhaupt gar keine elektronischen Instrumente da waren und dann irgendwann doch und irgendwann durfte auch eine Figur mit Zöpfen etwas Elektronisches spielen, ist mir vor allem aufgefallen, dass ein ganz zentrales Musikmachding, ein Instrument, das von unglaublich vielen Leuten informell benutzt wird, überhaupt nicht auftaucht, nämlich der PC. Also alleine schon die Frage, was nehme ich denn wahr als Musik, was nehme ich denn wahr als Instrument? Macht vielleicht schon was damit, wie man drauf guckt. Ne? Das ist jetzt unglücklicherweise auch nicht die Lösung Ihres Problems, aber also alleine, dass man sozusagen diese Frage, was frame ich überhaupt als Musik und was frame ich als eine kreative Praxis, das ist schon ein Anfang.
Da gibt es ja einen radikalen Wandel. Also durch die Digitalisierung, ne, ist eine Vergesellschaftung der Produktionsmittel sozusagen, um es mit Marx mal zu probieren, eingetreten. Das heißt, der Zugang zu den Produktionsmitteln ist viel niedrigschwelliger. Man kann wirklich im Kinderzimmer Musik produzieren, es geht. Und damit ist quasi auch die Grenze zwischen den Produzenten und den Konsumenten aufgeweicht. Es gibt die Prosumenten, so nannte man sie dann. Also Menschen, die quasi, also junge Menschen, die als Fan sich zunächst positionieren und anfangen Musik zu produzieren, dann schon ja automatisch in die höherwertige Klassifikationsstufe rutschen würden, weil sie ja nicht mehr sich nur berieseln lassen kontemplativ, sondern tätig sind. So, ne? Also das ist für uns, spielt das eine ganz große Rolle. Wir sind ja ein Wirtschaftsnetzwerk, Native Instruments ist sozusagen ein aktiver Partner bei uns im Netzwerk. So, da passieren ja ganz viele Dinge. Wir haben nochmal aber trotzdem hintenrum geschaut, ein anderes Phänomen festgestellt. Also vielleicht ist das ja auch so, vielleicht hast du uns ja einen großen Gefallen getan, Sören, mit deiner Verwandlung in einen generellen Musikblick, weil vielleicht ist es ja auch so, dass sozusagen auch die populäre Musik unter der Hand durch ein gewisses Alter sich selbst schon etwas klassifiziert. Du hast eben gesagt, kanonisiert. Ne? Also wir sitzen ja alle oder viele von uns häufig in Juries. So. Und da gab es eine Zeit, wo das alles gleich lang oder zumindest so in drei größere Schachteln einzusortieren war. Also die jungen Menschen hatten halt sich bemüht zu klingen wie, Punkt, Punkt, Punkt. Also wie ein erfolgreicher Künstler. So. Das hat sich jetzt schon wieder ein bisschen geändert. So. Es ist ja auch so, dass diese Strategie sehr kontraproduktiv wäre, weil und damit wettbewerbsfähig zu werden, ist ja viel schwieriger, als einfach seine Individualität zum Ausdruck zu bringen. Es ist ja viel interessanter zu hören, wie klingt die Welt durch ein Subjekt hindurchgebrochen. Das ist eine viel spannende Frage. So. In gewisser Weise könnte man ja auch sagen, vielleicht braucht ja die Musikwirtschaft viel mehr Jugend, und zwar nicht nur, weil es die nächste Generation ist, sondern auch wieder mehr Rock'n'Roll, mehr unkanonisierte Einflüsse, mehr Offenheit, mehr Dinge außerhalb so einer Kanonisierung. Das wäre ja nochmal auch eine Frage an alle die, also Hochschule, Music Board, vielleicht auch Schulen, die sich sozusagen an die Arbeit, also die sich mit jungen Menschen oder mit Nachwuchs befassen. Wie handhabt ihr das? Also ist das nachvollziehbar, was ich sage, und wie steht ihr dazu?
Wir haben den Laptop vor 8 Jahren zum künstlerischen Hauptfach erklärt. Wir haben gesagt, der Laptop ist bei uns ein Hauptinstrument. Ich fand es damals noch nicht mal revolutionär, aber irgendwie ist es das heute dann doch noch. Und es ist ein Instrument, das ist für mich relativ eindeutig. Was ihr gerade beschrieben habt mit Kanonisierung, ich musste eher an das Wort Stereotypie denken. Ich bin relativ überrascht, dass unsere Studenten, weil wir sie nicht in eine Richtung bewegen und ihren eigenen Wunsch und Willen anerkennen musikalisch, verhältnismäßig unstereotyp sind. Ich würde sogar sagen, sehr unstereotyp. Die beziehen sich eher auf die 60er, die 70er, die 80er, die 90er und so weiter. Das, was so heute läuft, ich sage mal Musik mit geringer musikalischer Halbwertszeit, das ist gar nicht hier Orientierungssystem. Und ich glaube, es ist eben jemand, der weiß, wo er selber hinmarschieren möchte mit der Entwicklung seiner eigenen Musikalität. Und auf diesem Weg begleitet man ihn. Also nicht so als GPS und ich sage ihm, musst du da lang fahren und so. Die müssen schon selber laufen und sie eben dabei zu unterstützen in dem, was sie vorhaben. Hier und da vielleicht mal ein bisschen warnen, hier und da vielleicht mal ein bisschen sagen, oh, denk mal drüber nach und so. Aber im Grunde kann das nach meiner Sicht der einzig sinnvolle Weg einer Begleitung von musikalischer Ausformung sein.
Ich wollte noch mal ganz kurz darauf zurück, was Sie sagten, Und das ist eigentlich das Erschütterndste und Schlimmste, finde ich, dass wir in einer so reichen Gesellschaft leben und dass es so vielen Kindern so schlecht geht, dass es erstmal darum geht, dass die ohne Essen in die Schule kommen. Also ich kenne tatsächlich ein paar Lehrerinnen und Lehrer in dieser Stadt, die mir Geschichten erzählen, die finde ich so unglaublich, wenn man sieht, wie gut es uns allen geht. Und das ist eigentlich Wahnsinn. Und dass es, was eben ganz schlimm ist, und das ist eben auch eine Gefahr, wenn man eben für das Lernen bezahlen muss, dass wir nur so saturierte Mittelstandskinder haben, die dann irgendwie eine dementsprechende Musik produzieren, die einfach öd langweilig ist. Weil aber die anderen, denen es so schlecht geht und prekär leben, keine Möglichkeit überhaupt haben, an die Produktionsmittel zu kommen. Also diese Art von, das finde ich viel wichtiger, wie kommen überhaupt die, denen es schlecht geht, die vielleicht aus ganz anderen Verhältnissen kommen, wo sie gar keine Zugänge haben zu irgendeiner Form von Kultur, dass die überhaupt die Möglichkeit haben, an Musikschulen, ohne dafür Geld bezahlen zu müssen, etwas machen zu können, was vielleicht ihr Leben auch ein bisschen schöner und bunter macht. Und ich glaube, das ist erstmal eine Wahnsinnsaufgabe. Das wäre cool, wenn Berlin das irgendwie in die Hand nehmen könnte, weil es ist einfach ein Drama, so finde ich, wie es ist. Und ich kann das nur, also wir haben ja das Music Board, als wir damals das Programm entwickelt haben, ne, man muss Anträge stellen bei uns, wir haben verschiedene Jurys. Und dann kann man aufgrund eines Antrags Geld bekommen. Wir machen keine Kinder- und Jugendförderung, gar nicht. Das sind alles Menschen, die irgendwann mal irgendwie professionell sein wollen. Wir haben jetzt im letzten Jahr 500 Bewerbungen von Musikerinnen und Musikern bekommen, aus der ganzen Welt sozusagen, also Menschen, die hier leben. Man muss hier nur leben und arbeiten, völlig egal, wo man herkommt. 500 ist sehr viel. Am Ende fördern wir so um die 46. Und wir haben 11 Auslandsresidenzen und so weiter. Und die Menschen bekommen tatsächlich Geld von uns, um ihre Sachen zu machen, was zu produzieren und so weiter. Und das ist ein ganz haariger Auswahlprozess natürlich, weil das natürlich sofort in diese Richtung geht. Was wählt die Jury, warum, wie aus? Was wir zum Beispiel eben natürlich auf gar keinen Fall fördern, sind Coverbands. Also es muss alles eigenproduziert sein. Wir fördern jetzt nicht jemanden, der jetzt ABBA-Cover macht oder was auch immer. Aber es ist trotzdem ganz schwierig. Und wir sehen natürlich, wir kriegen diese ganze Bandbreite von, ich sag mal, 500 meist tollen, coolen Menschen, die was Neues produzieren, was ganz vielfältig ist und toll, meist nicht mainstreamig, ganz, 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 ganz selten ist das irgendwie in einer gefälligen Art und Weise. Und das ist auch nichts, was ein Kriterium ist, wie viele Facebook-Likes irgendjemand hat, sondern es geht eigentlich um was, es ist halt schwer zu beschreiben, was Besonderes, etwas, was man so vielleicht noch nicht gehört hat oder in einer besonderen Konstellation oder. Da kommen zum Teil ganz, ganz, ganz tolle Künstlerinnen und Künstler raus, die wir gefördert haben, wie Isolation Berlin oder Lotik oder andere, Planning to Rock. Großartige Dinge, die auch dann so ein bisschen wegweisend sind. Und das ist aber, das ist schwer eben in eine Form zu bringen. Oder was ist das? Es ist sehr vielfältig und das ist, glaube ich, das Wichtige, dass es auch vielfältig bleiben kann.
Wir haben jetzt noch eine knappe halbe Stunde Zeit. Hier fuchteln schon ganz viele Menschen mit den Armen. Es gibt ganz viele Wortmeldungen. Barbara, möchtest du kurz dazu?
Ganz kurz. Ja? Natürlich, ich glaube, wir sind alle dafür, dass jeder und jede Person, die ein Instrument spielen möchte, dazu Zugang haben muss. Ich würde trotzdem nicht so schnell dabei sein zu sagen, Leute, die nicht die Gelegenheit haben, ein Instrument zu haben, haben keinen Zugang zu Kultur. Die haben Zugang zu Kultur, das heißt Streaming, das heißt Fernsehen, das heißt Internet, das ist auch Kultur. Wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir so tun, als seien das alles kulturferne Idioten, das sind sie nicht. Das ist mir wichtig, glaube ich, auch um über die anders zu sprechen. Und das Zweite, ich glaube, das ist so ein bisschen vorhin schon mal so durcheinander gegangen, was fördert man und was begreift man als Bildung? Ja, also ich kann sehr, sehr gut mitgehen zu sagen, nicht alles, was Musik ist, muss vielleicht die gleiche Förderung bekommen. Und in der Tat braucht Helene Fischer keine mehr und Farid Bang braucht wahrscheinlich auch keine. Dass ich aber trotzdem darüber sprechen kann, welche Bildungserfahrungen macht jemand mit Helene Fischer vielleicht? Eine bestimmte Form von Tanzerfahrung, eine bestimmte Form von Selbsterfahrung. Das ist dann was anderes. Das hat jetzt erstmal noch nichts mit Förderung zu tun. Ne? Also, aber das, glaube ich, sollten wir nicht ganz aus dem Blick verlieren.
So, wir würden es jetzt mal in Richtung Publikum öffnen. Frank, du, ihr habt... Achso. Wir haben eine kleine Subkonferenz, eine kleine Jugendkonferenz hier am Start, die heißt Zukunftsmusik. Das war leider ein bisschen zeitgleich.
Ja, da habt ihr was verpasst. Ja. Das Schöne ist, weil wir nämlich ein bisschen was Praktisches beitragen können, also ein bisschen mehr, noch mehr reales Leben, weil wir hatten nicht nur 12 erfahrene Macher da, sondern 12 Jugendliche, die mit uns das die letzten 2 Stunden diskutiert haben. Und die sind selber auch bereit, mal die Ergebnisse zusammenzufassen. 3 davon sind hier, die anderen oder auch noch von den Erfahrenen. Und das wollen wir jetzt gleich mal ein bisschen sozusagen als Diskussionsbeitrag auch noch ein bisschen beisteuern, was wir überlegt haben oder was das Bedürfnis ist quasi auf der Seite. Und das, was ihr vorhin diskutiert habt, nämlich mit der Bildung, das kommt wahrscheinlich direkt als Erstes, ne?
Ja, also wir haben uns gerade eben in dem Gespräch einige Fragen überlegt, beziehungsweise uns über einige Fragen Gedanken gemacht. Und zwar erstens um die Zukunft, was kommt, dann was bleibt und woran wir glauben. Und da haben wir verschiedene Ergebnisse zusammengetragen und uns Sachen ausgedacht, wie man vielleicht die Zukunft besser gestalten könnte.
Genau, und da sind auch ein paar Projekte zusammengekommen. Und zwar, okay. Und zwar haben wir gedacht, dass wir ein Konzert, also dass irgendwie ein Konzert organisiert wird von Musiker für Musiker, weil es sehr oft so ist, dass man bei Gigs halt ein Publikum hat, aber die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand ist, der einem weiterbringen kann, sehr gering ist. Deswegen wäre es eigentlich eine tolle Idee, dass man Musiker einlädt und vielleicht Leute, die in Labels was zu sagen haben, die einen unterstützen können, Produzenten. Und dass dann eben junge Künstler eine Chance haben, sich auch zu zeigen. Und dann gäbe es auch die Idee, ein Songwriting Camp zu organisieren. Songwriting Camps sind meistens zugänglich für Leute, die in Labels sind. Und die finden auch nicht sehr oft in Berlin statt, sondern in Stockholm oder London. Und es wäre toll, wenn es auch in Berlin welche geben würde, wo auch junge aufstrebende Künstler teilnehmen könnten, weil es sehr viele junge, talentierte Leute gibt, die aber noch nicht wirklich die Chance haben oder die Reichweite, um bei solchen Songwriting-Camps teilzunehmen. Und dann gibt es noch die Idee, dass man eine Plattform startet, und dazu kann Nadja noch mehr sagen.
Ja, also eine Plattform wäre auch gut für Sänger und für Künstler, damit die auch in Verbindung sind. Aber wo wir schon beim Thema Fördern und Bildung sind, wäre es für uns junge Musiker in Berlin sehr wichtig, auch eine staatliche Uni zu haben, an der wir Musik, Musikproduktion und Popmusik studieren können. Genau. Weil für uns junge Leute ist es schon schwer genug, alles auf die Reihe zu bekommen und auch finanziell alles zu unterstützen und vor allem unsere Karriere und genau unsere Musikproduktion zu unterstützen. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, vor allem auch wenn wir auch Politiker dabei haben, das anzusprechen und dass man auch junge Leute wirklich unterstützt und dass die nicht immer an anderen Städten studieren müssen, in Deutschland oder in anderen Ländern, weil Berlin ist Deutschlands Hauptstadt und ist ein sehr, ja, einfach ein sehr wichtiger Punkt für die Musik. Und deswegen wäre es sehr toll, wenn man das Projekt anleiten könnte und mit dieser staatlichen Uni anfangen könnte.
Ja, und ganz kurz nochmal zur Plattform. Und zwar
ich habe einen Link von Professor Jörn Kreutel zugeschickt bekommen, der will uns unterstützen. Von der, ja? Ich habe jetzt die Uni vergessen, tut mir leid. Okay. Cool, er ist auch nicht mehr da, er kriegt es nicht mit.
Okay, das freut mich sehr, weil wir uns ja vernetzwecken wollen und heutzutage läuft alles online, alles übers Internet. Und klar kann man auf Instagram Leute anschreiben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass jemand antwortet und dass man jemanden, den richtigen findet, ist sehr gering, deswegen wäre es toll, so eine Plattform zu erstellen, wo man zum Beispiel seine Vita kurz angibt, hey, ich singe und für meine EP, wer Lust hat, damit zu machen, würde ich gerne ein paar Produzenten finden, die so ein Genre machen. Genau, also so eine Plattform für uns alle wäre echt toll. Okay. Und die Hochschule, das ist das Wichtigste.
Ja, vielen Dank für diese sozusagen ganz praxisnahe Eingabe an dieser Stelle, und sie hat ja auch schon Resonanz gefunden. Insofern denke ich, wird es auch eine Fortsetzung an der Stelle geben.
Darf ich kurz?
Ja, klar.
Wir können uns dem Land Berlin ja mal Pfeil bieten, dann könnt ihr uns übernehmen. Ich glaube nicht, dass unser Träger damit einverstanden wäre. Ich wollte nur kurz sagen, auch für euch, wir haben an der Hochschule so eine Politik der offenen Tür. Wir haben ganz viele Veranstaltungen, 40, 50 im Jahr. Da sind Formate dabei, wie zum Beispiel Steps Ahead. 6-mal im Jahr sitzen da Labelvertreter im Rund oder Songwriter und Produzenten und auch wirklich die dicken, großen Firmen. Und das ist so ein Feedback, so eine Feedbackrunde, wo Studenten von uns genauso eingeladen sind wie Leute aus Berlin, Berliner Musikerinnen und Musiker. Da bewerben sich auch sehr viele von extern. Das sind tolle Abende. Da gibt es jetzt noch andere Formate, die ich aufführen könnte, wo unsere Türen offen sind. Ich finde so ein Songwriting Camp als Workshop-Angebot für Nichtstudierende, finde ich reizvoll. Wir können uns da gern mal irgendwie zusammenfinden. Ja.
Okay, ja, wir haben noch weitere Wortmeldungen gehabt. Herr Dr. Kolland.
Ja, ich finde es sehr anregend, diese Runde, und vieles Interessante zu hören. Nicht zuletzt etwa da aus der Professur von Osnabrück, dass das auch das Hören Stellenwert hat. Ich erwähne das deswegen, weil erstens in der Musikpädagogik es so gewisse Tendenzen gibt, was nicht gespielt wird, geht nicht. Dass das Hören natürlich auch viel mit Lust zu tun hat, egal eigentlich welche Genre und Richtung, will ich nur anmerken. Wichtig ist aber wirklich tatsächlich die Frage, wenn wir um musikalische Bildung uns unterhalten, dass es genügend Lehrer gibt. Und da kann ich nur nachdrücklich sagen, was der Kollege von der Landesmusikakademie gesagt hat, es ist wirklich, die Grundschullehrer fehlen rauf und runter. Und Frau Staatssekretärin, Sie wissen das ja natürlich auch, ja. Und Sie versuchen ja auch eine Lösung zu finden. Ich wollte nur ein Problem aber doch ansprechen. Ich glaube nicht, dass man die Lehrer vermehrt auf Grundschule oder auch im Gymnasium dadurch, indem man sagt, die braucht keine künstlerische Ausbildung. Also Französischlehrer zeichnen sich dadurch aus, dass sie sehr gut Französisch können. Mathematiklehrer zeichnen sich dadurch aus, dass sie in Mathematik erstklassig gut sind. Und das trifft natürlich auch auf Musiklehrer zu. Musiklehrer, die von Musik auch keine praktisch künstlerische Erfahrung haben, taugen nichts, ganz einfach. Das muss ich ganz deutlich sagen. Also deswegen, ich erwähne das deswegen, weil ich habe ja mit Ihrem Hause seit mindestens 15 Jahren zu tun. Ich kriege das immer wieder zu hören, ja, wenn es um die Lehrer, Musiklehrer geht, ja, die müssen doch gar nicht Klavier spielen, brauchen keine künstlerische Ausbildung. Also diese, was nur in den obersten Etagen immer erzählt wird, ja, weil da unten ist es gleich ganz, ganz logisch. Jeder Schulleiter weiß, dass ein Musiklehrer, der keine Ahnung von Musik hat und auch keine praktische Erfahrung hat, nichts taugt. Deswegen, also machen Sie sich an die Spitze, sehr gute Französischlehrer sollen sehr gut Französisch können, sehr gute Musiklehrer sollen sehr gut künstlerisch ausgebildet sein. Natürlich auch in vielen anderen Bereichen, wo der Akzent sitzt, da kann man reden, aber nochmal, fachlich muss es und künstlerisch hochkompetent sein.
Gut, vielen Dank. Frau Stoffers muss etwas früher gehen, deswegen denke ich, sollten wir ihr die Chance geben, direkt darauf zu antworten.
Also ich kann das nicht teilen, was Sie sagen. Natürlich ist es so, dass ein Musiklehrer Instrumente spielen muss, gar keine Frage können muss. Aber das Niveau, auf dem zum Beispiel die UDK ausbildet, das ist sehr hoch und es geht hier um eine Elitenausbildung. Und da kann man natürlich sagen, na klar, wir wünschen uns für unsere Schulen Musiklehrer, die alle eine Elitenausbildung genossen haben. Aber wenn wir die Musiklehrkräfte erhöhen wollen an unseren Berliner Schulen oder generell in Deutschland, dann bedarf es einer Lehramtsausbildung, dann bedarf es der Fachdidaktik, dann bedarf es der pädagogischen Inhalte und dann bedarf es nicht nur einer rein fachwissenschaftlichen Ausbildung. Und das sehe ich anders und da bin ich auch mit den Universitäten diesbezüglich im Gespräch.
Die nächste Wortmeldung war hier vorne.
Vielen Dank.
Christian?
Danke. Hat mir ein Vögelchen gezwitschert, ist auch ganz kurz. Wie wäre es denn, wenn man auf der Most Wanted darüber nachdenken würde, eine Art von Jugendbeirat, von Zukunftsmusik, Jugend-Extra-Format zu entwickeln, das man hier fest etabliert, um am anderen Ende der Fahnenstange den Lehrern und Lehrerinnen und Fachkräften entgegenzukommen und dass man gemeinsam an einer, wie nennt man das, an einem Strang zieht, sagt man, ne? und zusammen was entwickelt, was, ich sag mal, wirtschaftlich gesehen sich sozusagen in den Schwanz beißt. Wer weiß besser, was unter 20-Jährige wollen, als unter 20-Jährige? Und wer kann es machen? Ne? Bestimmt nicht jemand in meinem Alter jetzt unbedingt, außer ihm wird geholfen. Also das würde mal so, das war jetzt doch nicht so kurz. Ne? Der Gedanke ist recht komplex, aber wie gesagt, das war in der Runde ein Thema. Ich habe von verschiedenen Seiten das gehört und ich würde das einfach mal zu bedenken geben, ob man nicht hier auf der Most Wanted mal drüber nachdenkt, das Ganze ein bisschen aufzufreshen. Danke.
Gute Idee. Dazu treffen wir uns.
Und, als ob es nicht meine wäre.
Weitere Wortmeldung?
Ich würde dann ganz gerne noch mal.
Ja, ich habe noch eine Frage zur Kooperation Musikschulen mit Schulen. Das ist ja richtig im Bundesprogramm und teilweise fließen auch PKB-Mittel und sowas. Ist ja, die sind auch ganz aufgeschlossen, die Schule, das ist wirklich wahr. Was mich ein bisschen stört, ist, es gibt keine Rahmenvereinbarung mit der Grundschule sozusagen. Die müsste mal an den Start sozusagen, finde ich. Es gibt eine Rahmenvereinbarung über die Kooperation zwischen Musikschulen und Schulen in der Sekundarstufe 1. Aber seit Jahren sozusagen, ich weiß nicht, wie da gerungen wird oder wer mit wem oder keine Ahnung, ich blicke da nicht durch, in diesen Etagen. Aber da müsste einfach was passieren, dass da eine Rahmenvereinbarung her, also müsste sein, die es den Schulleitern noch einfacher macht sozusagen und die Kooperation. Also ich kann aus der Praxis sagen, ich leite die Abteilung Kooperation mit Schulen Berlin-Mitte, an der Musikschule Berlin-Mitte, dass es wirklich da Probleme gibt sozusagen, also da Kooperation an den Start zu bringen, weil die nicht existieren. Ja?
Also das Problem ist, glaube ich, gut bekannt. Wir haben dazu einen ganzen Strategietag gehabt im Frühjahr dieses Jahres mit der Senatsverwaltung zusammen und sind in der Auswertung und ich denke, es wird bewegt. Also insofern, da ist schon etwas ganz gut auf dem Wege. Ich würde aber gerne noch mal eine andere Frage stellen. Ich höre hier sozusagen auf der einen Seite immer, wenn also Leute, die zum Beispiel hier zu dieser Messe kommen, die sind ja in der Regel schon sehr musikaffin. Und die Sie fördern, sind sozusagen hochqualifiziert schon. Wir müssen doch aber eigentlich daran arbeiten, und da habe ich bisher noch relativ wenig gehört, wie wir die vielen, Sie haben die beschrieben, relativ drastisch, die in den Schulen sind und keinen Zugang zum aktiven Musizieren haben, ob nun auf dem PC oder sonst wo, wie wir die erreichen. Und ich denke mal, die Fördermittel gibt es zum Teil sogar, ne, über das, auf etliche Programme. Aber sozusagen, es gibt sozusagen das Wissen nicht. Es reicht, wir haben es noch nicht erreicht. Und da wäre ich sehr dankbar, wenn man da noch mal ein paar Ideen äußern würde, wie man diese Menschen erreichen kann, also die Eltern und die Jugendlichen und Kinder, damit sie tatsächlich auch Chancen erhalten und sozusagen auch dann praktizieren können, mit denen sie das erfahren, was Identitätsbildung etc., was da alles dran hängt, auch wirklich wahrnehmen können.
Tolle Sache. War bei uns auch Thema. Ich klinge mich ein, nicht erschrecken. Das ist interessant, wie sich da die Brückenköpfe annähern, weil genau das war bei uns auch ein Thema. Das Know-how vermittelt bekommen. Wie kann man noch tiefer in die Materie eindringen? Wie kann man Leute überhaupt dazu kriegen, in die Lage zu versetzen, Musik zu machen? Also musikalische Analphabeten sozusagen, falls es sowas überhaupt gibt. Ne? Wer Ohren hat, ist ja kein musikalischer Analphabet. Aber zum Beispiel mit der Software zu arbeiten oder eben Instrumentalunterricht. Beziehungsweise, was bei uns auch dann das Thema war, wie heißt es gleich? Workshops. Wie kann man Workshops veranstalten, wie kann man Workshops besuchen. Manche haben gesagt, man muss es suchen, dann findet man es auch, ne? Steht ja auch in der Bibel. Aber das könnte man offensiver angehen und einfach organisieren. Vielleicht auch im Rahmen der Most Wanted, dass man hier das verknüpft, dass man in die Praxis geht. Ne? Über Musik reden ist wie zur Architektur tanzen.
Ja, was Frau Dunger-Löper gesagt hat, ist tatsächlich ein großes Problem. Denn wenn wir Angebote an Schulen haben, ja, die jetzt in der siebten, achten Stunde sind, die freiwillig sind, dann heißt es nicht unbedingt, dass die Schülerinnen und Schüler den AG-Leitern die Tür einrennen und unbedingt Musik machen wollen. Also das ist tatsächlich ein Problem. Es kommt auch darauf an, in welchem Bezirk befinde ich mich, ne? Ob die Eltern sagen, das machst du jetzt, das ist ein ganz tolles Angebot. Aber sobald dann eine große Freiwilligkeit ist und sobald Lehrkräfte nicht unbedingt an die Elternhäuser rankommen, ist es schwierig. Und deswegen, da wieder den Schluss zu ziehen, ist es für uns wichtig, in Berlin gebundene Ganztagsschulen zu haben. Es ist schwierig für Lehrkräfte, sowas umzusetzen. Es ist viel Arbeit, viel Engagement. Aber dass man eine Rhythmisierung hat von Unterricht und AGs und das eben nicht nur im Sinne von Freiwilligkeit in den letzten beiden Randstunden ist, sondern integriert in den ganzen Alltag. Und so könnte man die Schüler kriegen. Aber wie gesagt, nicht jede Schule möchte sich auf den Weg machen, gebundene Ganztagsschule zu werden. Ja? Aber das ist die einzige Möglichkeit, um tatsächlich an alle ranzukommen.
Ich kann das nur ergänzen. Also es deckt sich, was Sie sagen, deckt sich auch mit dem, was mir Lehrerinnen und Lehrer teilweise sagen. Und es macht sehr viel Sinn, manchmal den Neurobiologen Gerald Hüther zu lesen, der sehr viel von Potenzialentfaltung spricht, zum Beispiel, und davon, dass wir einfach starke Kinder brauchen. Und das bedeutet, dass man sie ihre Potenziale entwickeln lässt. Das fängt aber so ganz klein an und das heißt, dass man sie nicht verdreht und in komische Richtungen zwängt und nicht sie sofort Chinesisch und alles Mögliche lernen müssen, bevor sie überhaupt selber vielleicht mal sagen, was sie gerne wollen und so weiter und so weiter. Und das ist aber so ein großes, unglaubliches Thema. Und in der Tat habe ich das auch ganz viel gehört an ganz vielen Schulen, dass die Lehrerinnen und Lehrer an die Kinder gar nicht rankommen, beziehungsweise es aus den Elternhäusern massivst verhindert wird, dass sie sich überhaupt mit irgendetwas beschäftigen, sondern sie sollen einfach sofort wieder nach Hause kommen oder sollen was auch immer machen. Und das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, an Menschen ranzukommen, die vielleicht einfach tatsächlich auch wollen, aber die Elternhäuser wollen es eben nicht, aus ganz diversen Gründen. Das ist, glaube ich, und was man da, wie man das hinbekommt, wenn es möglich wäre, dass man Kinder mit Rückgrat hat, wie man das auch immer schafft, Kinder so stark zu machen, dass sie da vielleicht eine eigene Haltung haben können, dann wäre das ganz toll. Aber da sind wir dann schon wieder in einer ganz anderen Thematik. Da vermag ich nicht irgendwie, da habe ich nicht genug Expertise, auf gar keinen Fall. Aber das ist ein riesengroßes Thema, glaube ich.
Ich würde da gerne zu sagen, wo sind die Bands entstanden? In Jugendfreizeiteinrichtungen. Das sind gerade ungebundene Einrichtungen, die eben nicht einem Kanon unterliegen, sondern wo man hingeht, wo es einen Übungsraum gibt, wo vielleicht eine Gitarre steht, ein Verstärker und dann ist noch ein Sozialpädagoge da, der ein bisschen Ahnung von Musik hat und so die ersten Handgriffe zeigen kann und dann geht die eigene Entwicklung los. Dann trifft man sich 2-3 Mal oder auch jeden Abend in diesem Kontext und fängt an, eben gemeinsam Musik zu sagen und dann entsteht was. Dann macht man zusammen Musik. Die Gruppe bildet sich, was wir ja auch gut finden und man muss aber eben Freiräume dafür schaffen. Ich glaube nicht, dass wir in den Institutionen die Rahmenbedingungen dafür herstellen sollten, sondern wir müssen tatsächlich die auch loslassen können und in solchen Freiräumen Entwicklungen zulassen. Das finde ich wichtig und das hat meiner Ansicht nach jetzt wieder, fließt ja gerade eine Menge Geld auch in die Jugendfreizeiteinrichtung wieder rein, da gibt es ja ein großes Programm, aber wir brauchen auch da Personal, das eben entsprechend musikalische Affinitäten hat. Da sehe ich aber Chancen, dass sich Dinge entwickeln können, wo wir auch Leute reinbekommen, die jetzt nicht die entsprechenden Voraussetzungen haben, sondern die eben über eine niedrige Schwelle gehen und dann da an der Stelle anfangen, eben eigenständig Musik zu machen.
Wir haben auch eine Schwelle und zwar in 5 Minuten. Also 5 Minuten haben wir noch und jetzt gibt es diverse Wortmeldungen. Ganz da hinten, da, Mike, bist du das? Du bist dran. Dann hat es hier noch jemand gemeldet und da.
Ja, schönen guten Abend, ich komme nach vorne. Ich habe das wieder mit großem Interesse alles verfolgt, geht mir aber in vielen Teilen zu weit oben angesetzt. Wenn wir tatsächlich sowohl Zuhörer als auch aktive Musiker haben wollen, müssen wir die früh kriegen. Dann müssen wir nicht über die Elternhäuser gehen, dann gehen wir über die Kitas. Über die Grundschulen natürlich, da muss das weiterführen. Und Instrumente brauchen wir nicht. Wir haben alle eins dabei. Jeder hat eine Stimme, bis auf die ganz wenigen. Das heißt, also es gibt keinen Grund, keinen finanziellen Grund, nicht Kontakt mit Musik zu bekommen. Man muss es wollen. Man muss in der Ausbildung in der Kita dafür sorgen, dass wieder gesungen werden muss. Inzwischen gibt es ja die Tendenz, ich weiß aus der DDR, da mussten alle die Ausbildung haben. Und ich denke übrigens nicht, dass jemand studiert haben muss, um in der Kita mit den Kindern zu singen. Er sollte vielleicht ein Instrument spielen wie Gitarre Aber er muss keine hohe Ausbildung haben. Er muss mit Kindern umgehen können. Er muss Kinder motivieren können. Ich bin immer leicht ein bisschen atemlos, deswegen klinge ich so angestrengt. Und das sind immer Diskussionen, die mir völlig fehlen. Das ist immer ganz hoch angesiedelt, aber wenn wir die Grundlage nicht haben, dann können wir da oben reden und machen, was wir wollen. Das ist auch nicht eine Frage von Geld. Das ist eine Sache von Wollen. Und wenn wir Kultur wollen, dann fängt die ganz, ganz unten an. Wir haben hier, habe ich vorhin gehört, die Stimme eines recht jungen Menschen. Ist die noch da, die Mutter mit? Ach so, das verstehe ich. So, ich habe eine 8-jährige Tochter. Die ist in der 2. Klasse. Ich lebe nicht mehr in Berlin, weil ich diese, obwohl ich hier geboren bin, die Stadt nicht mehr ertrage. Mein Schicksal. Ich freue mich, dass mein Kind in einer Grundschule aufwächst, wo die Musiklehrerin gleichzeitig Mathematik, Deutsch unterrichtet, selber jahrelang gemuckt hat, wie man so schön sagt. Also die hat ihr Lebensunterhalt mit Musik verdient. Die geht ganz anders um mit dem Thema. Wir müssen nicht so tun, als wenn Kultur was völlig Fremdartiges wäre. Es ist eins der, ich meine, wir sind ja wieder zurückgekehrt, wenn ich die Musik von heute viel oft höre, dann ist die sehr rhythmisch, so hat sie mal angefangen, Melodie ist ein bisschen hinten runtergefallen, aber das funktioniert und das erreicht ja auch Menschen, reicht erstmal.
Aber ich muss hier noch einen kurzen Widerspruch loswerden. Gerne. Es ist nicht nur eine Frage des Wollens, es ist auch eine Frage des Wissens. Man muss sozusagen wissen, auch als Eltern, auch als Kind vielleicht schon, zumindest als Jugendlicher, dass Musik machen etwas Positives ist und dass man dort etwas erfährt, was man an anderer Stelle vielleicht nicht erfährt. Und das ist was, was wir vermitteln müssen. Aber ich denke, wir müssen jetzt langsam zum Ende kommen und insofern geben wir weiter an denjenigen, der einen kurzen Blick nach, von außen sozusagen hier auf die ganze Diskussion werfen sollte, nämlich Professor Carsten Winter. Und bitten ihn ganz kurz mal, nicht eine Zusammenfassung, aber vielleicht noch 3 Sätze zu sagen.
Ja, von ganz außen, Hochschule für Musik, Theater und Medien, Niedersachsen, Hannover, Studiendekan, für einige dieser Fächer, die hier verhandelt wurden, durchaus zuständig. Mein ganz großes Kompliment an die Runde. So etwas gibt es in Niedersachsen nicht. Ich glaube, das hat wirklich Potenzial, wirklich toll. Ich glaube, die kritischen Themen aus meiner Sicht sind angesprochen worden. Ich fand das Ende sehr schön. Ich werde auch Markus Lüttke sozusagen von Ihren Vorschlägen berichten, dass man aus der Institution heraus muss und dass man damit sehr viel Erfolg haben kann. Das lernen wir in Hannover zurzeit auch. Ich habe eine Zeit lang in Klagenfurt gelebt, dort können wirklich noch alle singen. Ich sehe das nicht mehr. Ich glaube, dass das lange dauern wird, um das wieder hinzubekommen. Aber was ich sehe, ist, dass wir sehr gute Erfahrungen mit jungen Leuten haben, die sich musikalisch ausprobieren können und wollen. Und dafür gibt es zu wenig Räume. Wir haben ein IF, wir sind sehr früh gewesen mit den Frühförderungen, aber das ist eben wirklich nur für die alleroberste Elite. Aber es gibt in Hannover immer mehr Orte außerschulisch, die mit Schulen kooperieren, die nicht so schöne Etats haben, wo wir tatsächlich sehen, dass sich Kinder wieder gegenseitig selbst für Musik begeistern können. Und da gibt es wenig, was daran anknüpft. Und ich fand, das war heute eine ganz, ganz produktive Diskussion, von Musik auszugehen, nicht von irgendwelchen, ich sag mal, Altlasten, mit denen wir uns natürlich auch in der Lehre, gerade an Konservatorien, Musikhochschulen rumtragen, sondern dass man sich wirklich fragt, was ist da möglich? Und da kann ich nur, hoffe ich, für das ganze Publikum sprechen, großes Danke sagen, guter Beginn, gute Vorschläge, gerade auch was die Installierung eines Jugendboards angeht, da ist Katja sicherlich auch mit dabei, um sozusagen wirklich die jungen Stimmen reinzubringen. Sie hat das natürlich schon, da gehe ich fest von aus. Das soll es von mir sein, damit alle pünktlich nach Hause kommen. Großes Dank nochmal, wunderbar.
Am 16. Dezember gibt es eine Veranstaltung zu dem Thema Räume und Stadt des Landesmusikrates. Also wer da Interesse hat, ne, also das wäre quasi die nächste Möglichkeit, einen solchen Showfix zu besuchen. Ansonsten auch von unserer Seite hier oben vielen Dank. Danke an die Diskutantinnen und Diskutanten. Wir sind weitgehend friedlich geblieben, haben ganz viele Ideen mitgenommen, auch sehr viele Kontroversen mitgenommen, die für uns weiterarbeiten wollen und werden und uns zu den nächsten Erkenntnissen führen werden. Vielen Dank, bis später. Thank you.